mit dem Thema des heutigen Abends, den in erster Linie Herr Oliver Sukroff mit meiner Unterstützung organisiert hat, kehren wir zu einem Thema zurück, das in der Gesellschaft der Ärzte in Wien in der jetzt fast 185-jährigen Geschichte, vor allem in der Anfangszeit dieses Vereins, zunächst eine sehr große Rolle gespielt hat. In den ersten 13 Jahren des Bestehens der Gesellschaft gab es 40 Vorträge zum Themengebiet Balneologie, also Bäderheilkunde. Etwa 15 Jahre vor der Gründung der Gesellschaft hat der Gründervater, kann man ihn nennen, Franz Wierer, in den frühen 1820er Jahren sozusagen den Kurort Bad Ischl angeregt, initiiert. Er war in Ischl dort und war überzeugt von der Heilkraft der Soliquellen und hat diesen Kurort angeregt.
Zu den Umgebungen und der Idee einer Gesundheitslandschaft um Bad Ischl machte sich Wierer schon früher Gedanken und stellte diesen seinen Kollegen bei der Gesellschaft der Ärzte vor. Hier ein schönes Zitat und keine Angst, ich lese das nicht alles vor, aus einem Vortrag 1839 aus den Verhandlungen, also publiziert in den Verhandlungen der Gesellschaft der Ärzte. Kurorte waren im 19. Jahrhundert ein transnationales und internationales Phänomen. Sie wurden von einem internationalen Publikum aufgesucht. Sie wurden in internationalen Publikationen vorgestellt, in ihnen bauten internationale Architekten und so weiter. Durch den zunehmenden Ausbau der Eisenbahn in Europa rückten die Kurorte enger zusammen, standen aber auch mehr im Wettbewerb untereinander um das Publikum. Diese Karte vermittelt Ihnen einen Eindruck davon, wie um 1900 die Verkehrsinfrastruktur und die Kurorte in Europa sich gegenseitig bedingten und wie dicht das Netz an Kurorten war. Für Weber und seine Zeitgenossen bedeutete auf Kur gehen nicht nur ein paar Tage, sondern mindestens einen Monat oder länger nicht zu Hause zu sein. Das heißt, man merkt daran auch, dass es nur für eine bestimmte Schicht möglich war, auf Kur zu gehen, zumindest am Anfang. Die Ursprungsquelle sehen Sie hier auf diesem mittleren Bild am Rande des Kurparkes, also diese zentrale Achse mit dem Tempel werden Sie sicherlich erkennen. Und links oben die Urquelle, eben an dieser geologischen Störung, deswegen tritt das Wasser da aus. Und rechts ein sehr schönes, eine sehr schöne Visualisierung, wie man sich eben vorstellte, warum das Mineralwasser oder das Wasser in Baden eigentlich warm ist und warum es nach Schwefel riecht. Ziel war es eben, wie das so typisch ist für Karlsbad, den Zugang zu den Trinkquellen über eine Kolonnade herzustellen, also einen Wandelgang, um da eben auch vom Wetter geschützt flanieren zu können, denn es ist Teil der Kur, das Wasser zu trinken und dann entsprechend zu laufen. In der Zeitschrift Der Architekt 1901 erscheint ein Artikel über das Touristenhaus auf dem Berge Rathoscht in Mähren, wo das eben gelobt wird, auch als sehr malerische Situation, wo eben Touristen einkehren können. Zu wissen ist noch als Hintergrund, dass dieser Ort, also der Berg, schon im 19. Jahrhundert eine Sommerfrische war, also aufgesucht wurde. Und es gab auch schon Architektur da, die sich aber so ausnahm. Und dann in dieser Zeit der Nationalitätenkonflikte und Sprachenkonflikte, die sich eben auch im Kurort zeigte, eine neue Fassung bekommen hat. Und hier nochmal der Beleg dafür. Bei Braumüller erschien 1875 ein Führer für Kurgäste in Braumüllers Badebibliothek, Roschnau und seine Umgebungen. Da haben wir also wieder das Thema, was wir bei Wierer am Anfang hatten, nämlich dass es nicht nur um den Kurort geht, sondern es eigentlich um die Landschaft, die sich darum entwickelt.
Während meiner Recherchen ist mir sehr schnell aufgefallen, dass das Sanatorium sehr eng in Zusammenhang mit der Tuberkulosebekämpfung steht. Bis zur medikamentösen Therapie der Tuberkulose wurde versucht, diese über natürliche Methoden zu heilen. Der Errichtung einer Heilmannstalt folgte auch Peter Detweiler. Er war ein Schüler von Hermann Bremer und gründete 1876 die Heilanstalt Falkenstein in Deutschland. Die Heilanstalt war umgeben von Wohngebäuden, die nach Süden orientiert waren, Patientenflügeln, Gartenkabinen und Pavillons, die an die Windverhältnisse angepasst werden konnten. Die einzelnen Gebäude wurden durch Verbindungstrakte, die verglast und beheizt waren, verbunden. Da seine Heilanstalt wesentlich funktionaler aufgebaut war als jene von Hermann Bremer, wurde sie für die weiteren Heilanstalten, die errichtet wurden, als Vorbild genommen. Da immer mehr Sanatorien und Heilanstalten errichtet wurden, war das Anlass, um sogenannte Heilstättenführer und Kohorteführer zu verfassen. Hier ist ein von 1910 verfasster Führer, den ich anhand einer Karte verortet habe, wo man die einzelnen Heilanstalten, Kohorte verortet sieht. Ein weiteres Beispiel ist das Kindersanatorium am Roc du Fils, auch von den Architekten Jacques Lemaitre und Paul Abraham. Hier war sehr spannend, dass es sehr verschiedene Baukörper waren, die unzählige Außenflächen und Terrassen ermöglichten, die ja sehr ausschlaggebend und wichtig waren für die Sanatorien, da die Patienten sich ja die meiste Zeit in der Sonne befunden haben und ihre Licht- und Luftkur genossen. Das wohl spannendste Projekt in dieser Zeit war das Dresolarium vom rumänischen Arzt Dr. Seidmann mit dem Architekten André Fahrt, das 1930 in den Savoyer Alpen errichtet wurde. Die Patienten ruhten angeschnallt auf schwenkbaren Liegen, die sie den durch Glaslinsen verstärkten Strahlen im gleichbleibenden Winkel von 90 Grad aussetzten. Der menschliche Körper war Gegenstand sämtlicher Messungen, um die maximale zumutbare Bestrahlungszeit festzulegen, die ohne Verbrennungen zu erleiden möglich war. Die Zwischenkriegszeit war eigentlich die Blütezeit für die Sanatorien, wo, wie ich bereits erwähnt habe, Architekten und Ärzte gemeinsam experimentieren konnten und um zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt, die neuesten Sanatorien zu errichten, um die Tuberkulose zu bekämpfen. Auch hier wurde neben der Lichtlufttherapie ein weiteres Angebot ermöglicht. Es gab sogenannte Workshops, die als aktive Therapie fungierten. Die Patienten konnten gemeinsam in diesen Workshops arbeiten. Es gab Möbelbau, Gartenarbeit und es wurde sogar ein Open-Air-Theater errichtet. Zusätzlich gab es sogenannte Holzhütten für die Patienten, die je nach ihrem fortgeschrittenen Heilungsprozess die Möglichkeit hatten, in diesen Holzhütten zu übernachten und nicht mehr im Patientenzimmer sich aufhalten zu müssen.
Die Sanatorien waren isoliert und da zeigt sich ja ein ganz starker Gegensatz. Bei den Kurorten ist es ganz wichtig und wird betont, die gute Verkehrsanbindung mit der Eisenbahn kann der Kur dann in vielen Fällen erst entstehen oder wächst, wird richtig erfolgreich. Beim Sanatorium ist das offenbar nicht so oder eher im Gegenteil,
also
aber wie kann man sich das vorstellen?
Vielleicht habe ich es etwas falsch formuliert, also es war schon auch immer gut angebunden. Also jetzt zum Beispiel das Beispiel, was ich aus Finnland gezeigt habe, das war 5 Minuten vom Bahnhof entfernt, aber es ging eher auch um diese räumliche Isolierung.
Okay, also und auf lokaler Ebene Isolierung vom Ort.
Genau, eben so. Keine Störungsfaktoren auch, weil ja auch Ärzte und Personal dort auch gewohnt haben und es schon, wie ich gesagt habe, wie so eine kleine Stadt funktionieren sollte, die sich selbst versorgen kann.